Heute geht es bei UnternehmerInnen der Zukunft um einen Marketplace-Unternehmer, der viele Dinge anders macht als andere. Es geht los beim Geschäftsmodell. Es ist eben kein klassisches D2C-Business, sondern es ist vielmehr ein Reseller-Modell. Und was für eins? Monster erfolgreich. Ich war wirklich überrascht über die Umsätze, die der Timo von O Kluge mir heute im Podcast geteilt hat. Außerdem ganz interessant, wie sehr das Unternehmen eben nicht auf so die Standard-Tools und Systeme, die am Markt verfügbar sind, setzt, sondern alles wirklich selber entwickelt, wie sehr sie dadurch Prozesse optimieren, wie datengetrieben sie sind, finde ich wirklich eine extrem spannende, für mich sehr bereichernde Folge. Ein absolutes Urgestein, seit über 20 Jahren im Marketplace-Business unterwegs. Das ist O Kluge und unser Gast heute im Podcast ist der Timo Hartl, und wir springen direkt rein. Los geht's!
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
Wir sind Verkäufer. Wir können Logistik. Da sind wir Experten drin. Wir können keine Produkte herstellen. Für das ist der Hersteller verantwortlich, da das möglichst beste Produkt herzustellen. Aber will sich der Hersteller wirklich mit Amazon rumschlagen über Kundenbewertungen, über gesperrte Artikel, über sonst noch was? Will der sich wirklich um den Einzelversand von Artikeln an Kunden kümmern? Unserer Meinung nach muss er das nicht tun. Für das gibt's uns. Und darin sind wir gut.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
Moin moin nach Dresden.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, Timo, schön, dass du dabei bist. Heute als Stellvertreter für wirklich eine, kann man glaube ich so sagen, der Urgesteinmarken im Marktplatz-Business, lange bevor Amazon in Deutschland so richtig relevant wurde und alle im E-Commerce noch auf eBay geguckt haben, war das Unternehmen, für das du tätig bist, nämlich O Kluge, schon eine große Nummer, kann man so sagen, oder?
Ja, ich glaube, wir sind lange dabei. Mein Chef war wirklich einer der Vorreiter hier, vor allem in Deutschland im E-Commerce-Bereich. Hat wirklich in der Garage mit mir gestartet, auf eBay zu verkaufen und das Business nach und nach auszubauen. Von daher, ich denke, wir sind lange dabei und haben hoffentlich ein paar interessante Dinge zu erzählen heute.
Ja, absolut. Über O Kluge und natürlich auch über deine Story. Für diejenigen, denen der Markenname oder die Brand O Kluge jetzt nichts sagt, fasst doch mal so kurz zusammen, wer ihr seid, was ihr macht, wie so eure Ausrichtung ist, weil die schon ein bisschen anders ist als bei vielen der letzten Gäste, die wir hier so im Podcast hatten, weil ihr, das kann man glaube ich sagen, eben kein reines D2C-Markengeschäftsmodell habt.
Genau, wir glaube ich sind ein bisschen anders wie alle anderen. Wir machen grundsätzlich alles, alles ist möglich. Wir sind, wie gesagt, seit über 20 Jahren im E-Commerce tätig, auch eBay-Seller der ersten Stunde, Amazon-Seller der ersten Stunde, haben da schon wirklich viel mitgemacht. Aber prinzipiell ist unser Geschäftsmodell, dass wir wirklich reiner Reseller sind. Also wir haben keine Eigenmarken, gar nichts. Wir kaufen Ware ein und verkaufen Ware am Markt. Aber das, was uns so ein bisschen unterscheidet von vielen, ist, wir haben immer eine sehr, sehr enge Beziehung zu Marken und Herstellern direkt. Also wir haben hier viele Produktmanager sitzen, aktuell glaube ich sind 6 Stück, die bei uns im Büro sitzen und wirklich eine Marke von vorn bis hinten betreuen und das komplette Business mit einer Marke vom Einkauf bis Verkauf über Marketing alles wirklich betreuen, dass wir wirklich einem Hersteller oder einer Marke das volle Programm liefern können. Alles geht, nichts muss, wir haben da verschiedene Stufen. Und von daher haben wir schon ein Business, was ein bisschen, glaube ich, anders ist, was viele andere machen, wie du auch schon gesagt hast, wie die letzten Gäste.
Erzähl doch mal, warum Marken sich dafür entscheiden, das mit euch zu machen und nicht selber zu ownen den Kanal, sondern sich so ein bisschen ja, die Verantwortung dafür eben an einen externen Partner auch weggeben.
Ich glaube, viele Zuhörer wissen, dass das Leben und die Arbeit zusammen mit Amazon oder anderen Plattformen Otto auch nicht immer das Allereinfachste ist. Und wir sagen auch immer, wir sind Verkäufer. Wir können verkaufen. Wir können Logistik. Da sind wir Experten drin. Wir können keine Produkte herstellen. Für das ist der Hersteller verantwortlich, da das möglichst beste Produkt herzustellen. Aber will sich der Hersteller wirklich mit Amazon rumschlagen über Kundenbewertungen, über gesperrte Artikel, über sonst noch was? Will der sich wirklich um den Einzelversand von Artikeln an Kunden kümmern? Unserer Meinung nach muss er das nicht tun. Für das gibt's uns. Und darin sind wir gut. Wir skalieren einfach ganz anders, weil wir einfach die Ressourcen, die wir haben, die Menschen, die wir hier haben, jedes Know-how, das wir haben, einfach auf viele, viele Anwendungszwecke anwenden. Und das ist so ein großer Vorteil, den wir haben. Und da nehmen wir, glaube ich, vielen Herstellern, vielen Marken einfach auch viel Schmerz weg, dass die sich um solche Sachen eben nicht selber kümmern müssen. Und wie ich schon gesagt habe, das geht von: Ihr verkauft uns unsere Ware, wir verkaufen die in unserem Namen und verschicken die hin zu, wir machen Content mit, wir machen Marketing mit, wir machen Plattformen, wo es Sinn macht. Wir gehen zu Amazon, wir gehen zu Otto, wo auch immer es wirklich Sinn macht, für die Marke vertreten zu sein. Und sind da einfach immer ein Partner, mit dem man immer sprechen kann, was auch immer gewollt wird. Und das unterscheidet uns, glaube ich, ein bisschen, dass wir wirklich immer so ein partnerschaftliches Verhältnis gerne pflegen.
Das heißt, ihr seid ja so ein bisschen ein anderes Modell, als das wir zum Beispiel als Frontrow oder ja auch viele andere Agenturen betreiben. Wir würden ja auch mal sagen, wir helfen Unternehmen bei allem, was notwendig ist, um auf Marktplätzen erfolgreich zu sein, aber eben in einem anderen Modell, weil ihr tatsächlich die Ware ihnen abkauft, bei euch aufs Balance Sheet nehmt und dann auch im eigenen Risiko am Ende verkauft, was Agenturen dann ja typischerweise nicht tun.
Genau, das ist, wie gesagt, der große Unterschied. Und da gibt es dann unfassbar viele individuelle Vereinbarungen, die wir eben mit den Herstellern und den Marken treffen. Wir haben natürlich so einen roten Faden, an dem wir uns normalerweise durchhangeln, wie wir mit Marken zusammenarbeiten. Aber ich glaube, wir sind schon sehr flexibel. Und wenn es da besondere Wünsche gibt oder besondere No-Gos, sind wir immer gut gesprächsbereit.
Ja, wie ihr das so genau macht und wie es dann wirklich im Maschinenraum aussieht, das werden wir hoffentlich noch ein bisschen rausarbeiten. Auch wenn du jetzt nicht der Gründer des Unternehmens bist, aber du wirst ja die Gründungsgeschichte wahrscheinlich kennen, weil du jetzt auch seit langer Zeit schon dabei bist. Wie ging das denn los, als damals so eBay in Deutschland groß wurde? Wie ist dann dein Chef, der Gründer, dazu gekommen, dieses Geschäftsmodell aufzubauen? Ging das schon so los, selber doch erstmal eigener Seller gewesen und dann das Know-how nochmal anders monetarisiert? Oder war das von Anfang an wirklich die Idee, wir sind da reiner Dienstleister?
Also wir entwickeln uns, wir sagen immer so zum Spaß, wir sind eigentlich ein Startup, das sich auch jedes Jahr irgendwie so ein bisschen neu wieder erfindet und neue Anpassungen vornimmt, immer mit der Zeit gehen muss. Aber die wirklich komplette Gründergeschichte ist, dass mein Chef sich einfach irgendwann entschieden hat. Also der kommt eigentlich aus dem IT-Bereich. Von daher wird bei uns auch alles eigens programmiert. Und mein Chef ist der Hauptentwickler bei unserem Unternehmen. Von daher waren wir auch schon immer sehr datengetrieben. Und das hat uns, glaube ich, von Anfang an auch weitergebracht. Und es fing eben an, dass aus der Garage weg die ersten Artikel einfach eingekauft wurden und verkauft wurden. So wie einfach, glaube ich, Anfang der 2000er Jahre viele Leute es einfach versucht haben, weil eBay als Markt einfach plötzlich da war. Und dann nach und nach hat sich halt gezeigt, okay, das funktioniert recht gut mit ein paar technischen Kenntnissen, wie dann auch die Plattformen hauptsächlich funktionieren. Glaube ich, hatte mein Chef da direkt einen kleinen Vorteil. Und nach hat sich das dann eben entwickelt, dass dann immer mehr Produkte dazu kamen, mehrere Plattformen dazu kamen, eben Amazon, und dass da dann einfach das immer weiter gewachsen ist. Wir dann hier einen wunderschönen Standort hier in Dresden aufgebaut haben, wo, also unsere Büroräume, wo ich gerade sitze, waren früher tatsächlich auch unser Lager in den Anfangszeiten. Jetzt ist unser Büro, unser Lager ist mittlerweile, hat sich ein bisschen vergrößert und ist ein bisschen außerhalb von Dresden mittlerweile. Und so sind wir eigentlich immer stetig weiter gewachsen und sieht gut aus.
Ja, dann lass uns mal drüber sprechen, wie deine Rolle eigentlich aussieht, was du heute machst, aber vor allem, wie auch dein Einstieg in das E-Commerce-Business gewesen ist, weil ich nämlich vorher gelesen habe, dass du einen ganz anderen Background hast. Du bist Politikwissenschaftler und Jurist eigentlich.
Genau, also ich habe zuerst Politikwissenschaft studiert, dann irgendwann festgestellt, War eine coole Idee nach der Schule, aber was will man da eigentlich mal machen im Leben? Dass das nicht so das wirklich Wahre war, habe dann noch Jura zunächst studiert und bin dann meiner mittlerweile Frau nach Dresden gefolgt. Und stand dann erstmal hier und wusste nicht so ganz, was ich tun soll. Bin dann über einen anderen Job ein paar Kontakte geschlossen, bin dann hier bei Okluge gelandet und bin einfach wirklich fast als Quereinsteiger hier im E-Commerce eingestiegen. Als Plattformmanager, Marketplace-Manager, E-Commerce-Manager, wie man immer es nennen will, alles ist am Ende das Gleiche irgendwie. Und musste da wirklich so ein bisschen einen Kaltstart hinlegen. Und habe mich dann in die Rolle erstmal einfinden müssen, wie läuft das mit der Kommunikation mit Amazon, mit eBay, mit Otto, welche Ansprechpartner gibt's, welche Probleme gibt's so auf Account-Health-Seite zu lösen, wie kann man das Business weiter vorantreiben, welche Metriken muss man im Auge behalten, ab wann passiert was, bei welcher Plattform. Es war ein spannender Einstieg. Am Anfang war ich auf jeden Fall nicht so weit, wie ich heute bin. Es war viel Learning by Doing, viel Lernen durch Schmerz. Mittlerweile glaube ich von mir zu behaupten, dass ich einen guten Einblick habe in alle Marktplätze, wie das alles läuft. Aber ja, grundsätzlich komme ich nicht aus der Richtung.
Okay, wie lange bist du jetzt dabei?
Es werden jetzt dann 4,5 Jahre.
Okay, wenn man da so mit einem ganz anderen Background in dieses Business reinkommt und das ja alles erstmal so ein bisschen, naja, man wahrscheinlich so Bahnhof versteht. Erzähl mal, was waren für dich gute Quellen, gute Wege, um dir so dieses Wissen dann ja auch nicht nur oberflächlich, sondern wirklich in der Tiefe auch anzueignen?
Genau, also da gibt's unfassbar viele Channels. Also einerseits war durchaus schon Wissen bei uns in der Firma natürlich da. Das war manchmal auch wirklich, wirklich gut und hilfreich und an vielen Dingen konnte man sich orientieren. Gewisse andere Dinge waren wirklich, wie ich schon gesagt habe, durch Schmerz einfach Trial and Error probieren, Maßnahmenplan einreichen, gucken, was kommt als Antwort zurück, nochmal einreichen, wieder warten, was passiert. Und irgendwann, wenn man denkt, man hat so ein bisschen ein Schema verstanden und weiß einen Weg, dann wird irgendwas im Hintergrund bei Amazon geändert und man fängt wieder bei Null an. Ich meine, das ist heute noch so. Also was gestern funktioniert, kann morgen schon nicht mehr funktionieren. Ansonsten gab es viele Hilfestellungen. Ich meine, YouTube ist tatsächlich ein guter Kanal, um gewisse Dinge, was auch Advertisement oder so angeht, um sich da ein bisschen reinzulesen. Nicht immer ganz vertieft. Da gibt es verschiedene Channels. Es gab ganz früher das alte Amazon Seller Forum, was ich tatsächlich sehr gern genutzt habe, was auch oftmals viele witzige Geschichten hatte, wo man sich dann aber doch auch manchmal wiedergefunden hat und Lösungen fand. Gibt heutzutage immer noch so ein paar so Foren, leider nicht mehr ganz so schön komprimiert, wie früher das so ein bisschen war, wo man Informationen herziehen konnte. Und dann gibt's natürlich auch einfach Gespräche mit Amazon-Event hier, eBay-Event da, wo man andere Seller trifft, mit Leuten in ähnlicher Rolle, wo man dann einfach abspricht, hey, wie habt ihr das gelöst, wie habt ihr da eine Lösung? Und da gibt's natürlich extrem viel Input von allen Seiten.
Und wenn du jetzt mal so auf euch als Unternehmen guckst, du hast schon gesagt, der Gründer ist eigentlich Techie. Und ist bis heute der Chefentwickler. Das heißt, bei euch spielt Technologie und Daten, glaube ich, eine schon überdurchschnittlich große Rolle, weil ihr natürlich auch das ganz anders hebeln könnt als jetzt eine einzelne Marke, die vielleicht ihr D2C-Business aufbaut. Heute sprechen alle drüber, wie kann ich mein Marktplatz-Business, mein Marketing insgesamt effizienter machen durch KI. Ich glaube, ihr seid schon seit vielen Jahren, auch schon vor AI-Zeiten, dabei gewesen, sehr prozessstark zu sein, sehr viel über Automatisierungen zu gehen. Wie sieht euer Business da aus und wo hast du das Gefühl, macht ihr Sachen vielleicht besser als andere?
Also die Datenmenge, die wir verarbeiten, ist einfach immens. Also jede Information, die uns ein Amazon gibt, die uns jegliche Plattform gibt, die wir über andere Kanäle reinholen können, wird bei uns verarbeitet, wird gespeichert, werden dann gewisse Abläufe automatisch umgesetzt oder Vorschläge gemacht, die dann meine Produktmanager bloß noch absegnen müssen. Teilweise ist alles immer mehr Hinweise, die eine Hilfestellung da sein können. Gewisse Dinge sind wirklich vollautomatisiert. Aber ich meine, wenn man sich die Datenlage allein von Amazon aktuell ansieht, was mit Klickzahlen, was mit Glanceview, was mit Verkäufen, was mit Verkaufsrang und. Also da könnte ich jetzt, glaube ich, eine Stunde erzählen, welche Informationen wir mittlerweile alle im System haben. Wir können schon gar keine Excel-Berichte mehr ausdrucken, weil die Daten zu viel sind. Deswegen müssen wir uns da schon neue Lösungen überlegen. Das lassen wir alles bei der Entscheidung mit reinspielen. Am Ende des Tages, wie viele Produkte kaufen wir ein? Kaufen wir ein Produkt überhaupt ein? Macht die Marke Sinn für uns? Können wir der Marke Hilfestellung geben, dass wir sagen, deine Klicks gehen stetig runter, guck mal nach, was deine Konkurrenz macht. Sollen wir da ein bisschen boosten und. Dann das Gleiche, wo macht ein Artikel Sinn, den aus unserem Lager zu verschicken? Wo macht es Sinn, den über FBA zu verschicken? Wo macht der Artikel Sinn, den im Ausland anzubieten? Pan-EU und. Also jede einzelne Entscheidung, die so ein Artikel oder eine Marke bei uns betreffen kann, gibt es irgendeine Datengrundlage, die, glaube ich, sehr exorbitant groß ist, die dann die endgültige Entscheidung einfach mit beeinflusst. Und ich weiß es nicht, aber ich würde mal behaupten, diese Art von Daten hat kaum jemand anders da draußen.
Okay, viele Daten zu haben ist ja das eine, aber viele Unternehmen ersticken ja auch in zu viel Daten. Am Ende muss man es ja irgendwie actionable machen. Wie sorgt ihr dafür, dass es nicht nur große Datenberge sind, sondern dass am Ende ihr möglichst schnell auch aus diesen Daten seht oder Tools euch auch aktiv zeigen, pass mal auf, da musst du genauer hingucken, da gibt's Handlungsbedarf.
Wir nutzen ja alles selbstprogrammierte Tools. Dadurch, dass wir ein eigenes Entwicklerteam haben mit meinem Chef an der Spitze, bauen wir uns natürlich alle Tools, die wir brauchen, sind natürlich auch extrem flexibel. Wenn wir ein neues Feature brauchen, dann wird es bei uns in Auftrag gegeben, mehr oder weniger, dass wir die und die Funktion noch bräuchten. Und es geht dann einfach darum, dass jeder jeden Tag einen Bericht bekommt oder im Programm einfach eine Liste abzuarbeiten ist, wo dann Vorschläge kommen mit der Artikel würde Sinn machen, guck dir den mal genauer an, quatsch mal mit dem Hersteller, der Artikel würde Sinn machen, wenn noch XY passiert. Das sind ganz verschiedene Prozesse. Natürlich versuchen wir das auch zu streamlinen, also dass es nicht zu sehr im Mikromanagement am Ende des Tages endet. Viele, viele Dinge sind auch wirklich dann vollautomatisch. Also irgendwann muss sich ein PM nicht mehr hinsetzen. Wenn wir wissen, der Artikel verkauft sich 30 Mal am Tag, dann wird der sich nicht hinsetzen und den Artikel 120 Mal in der Woche bestellen beim Lieferanten. Dann geht es natürlich automatisch. Aber natürlich darf man sich auch nicht zu viel auf alle Automatiken verlassen. Deswegen haben wir immer gerne nochmal so einen Blick drüber. Aber manchmal ist es auch wirklich nur ein Bestätigen und dann geht's los.
Wie viele SKUs oder ASINs, was auch immer wir nehmen wollen, managt ihr denn so?
Also potenziell in unserem System an Artikel, die wir verkaufen könnten, müssten aktuell so zwischen 2 bis 2,5 Millionen sein.
Wow.
Ja. Davon tatsächlich online in Amazon Deutschland sind um die 160.000. Und dann ein bisschen verringertes Angebot dann noch auf den Auslandsplattformen. Da wir achten immer darauf, dass wir nur Artikel live schalten, wo wir uns auch sicher sind, dass Content passt, dass alles Rechtliche absolut gut ist. Deswegen ist nicht jedes Angebot auch im Ausland gespiegelt. Und dann ähnliches Portfolio über alle anderen Plattformen hinweg nochmal. Also Otto, Kaufland, eBay ist natürlich immer die Sache. So ein Katalogprinzip wie Amazon oder Kaufland macht das Listen ein bisschen einfacher. Da guckt man einfach nur, ist der Content in Ordnung, ist alles rechtliche okay und dann kann es losgehen. Bei eBay und auch Otto und bei unserem eigenen Webshop ist natürlich immer noch die Listing-Erstellung mit dran, die natürlich einfach mehr Aufwand kostet und dann nochmal einen zusätzlichen Invest von uns bedarf.
Und wo kommt dann die große Diskrepanz her zwischen, du sagst, ihr könntet theoretisch 2,5 Millionen Artikel verkaufen und am Ende sind in Anführungsstrichen nur ein kleiner sechsstelliger Betrag oder eine kleine sechsstellige Anzahl an Artikeln wirklich live?
Also natürlich ist unser Lager auch irgendwann endlich. Der Amazon-Katalog ist ja auch, wie er ist. Die Produktdaten, die da teilweise hinterlegt sind, die Content-Daten sind fragwürdig manchmal. Dann wird es einem Reseller auch nicht unbedingt einfach gemacht, da gewisse Dinge zu korrigieren oder vernünftig darzustellen. Und wir sind da gerne auf der Seite der Sicherheit einfach und würden nie irgendwas online schalten, wo wir uns nicht hundertprozentig sicher sind, dass alles an dem Angebot stimmt. Und oftmals, wo wir bei der datengetriebenen Sache sind, manchmal lohnen sich die Artikel halt einfach auch nicht. Also wir könnten die anbieten, vielleicht sind wir preislich relevant, das würde uns unser System sagen, aber trotz alledem macht es manchmal am Ende des Tages einfach keinen Sinn, da Artikel anzubieten, von denen man nicht hundertprozentig überzeugt ist. Das betrifft jetzt natürlich nicht Marken, mit denen wir wirklich extrem eng zusammenarbeiten. Da ist der Plan, wirklich das Vollsortiment anzubieten. Da gibt es dann natürlich auch Mittel und Wege, zusammen mit der Marke den Content hübsch zu machen, dafür zu sorgen, dass da alles vernünftig ist. Aber so dieser Longtail, wenn wir ihn mal bezeichnen wollen, was der Großteil dieser 2 Millionen Waren ist, da haben wir Tools, die uns immer wieder Vorschläge machen. Hey, da würde Sinn machen. Guck dir den mal an. Und dann wird eben die Entscheidung getroffen. Ja, wollen wir jetzt online schalten oder nicht? Aber es muss am Ende des Tages immer Sinn für uns machen und uns das Lager mit einem Artikel dann voll machen, wo wir uns nicht sicher sind, ob er verkauft, wie er verkauft, ist dann eher eine Entscheidung, wo wir sagen, die Entscheidung kann vertagt werden oder muss vielleicht auch einfach nicht sein.
Wie funktioniert denn euer Zusammenspiel mit Marken, wenn ihr mit denen einen Vertrag schließt? Wer entscheidet dann, welche Produkte ihr auch bei denen einkauft oder einkaufen müsst, welche ihr auf welchen Plattformen live stellt oder nicht?
Prinzipiell unsere Produktmanager, die hier sitzen, arbeiten relativ unabhängig. Die sprechen mit einer Marke, entweder weil die Verbindung schon seit Jahren besteht, weil sich aus einem gewissen Longtail-Verkauf irgendwann mal herausgezeigt hat, hey, wir verkaufen eure Artikel sowieso, wollt ihr nicht ein bisschen direkter mit uns arbeiten? Und wie gesagt, die betreuen die Marke wirklich von Anfang bis Ende. Da gibt's ein Erstgespräch. Was ist eure Vorstellung? Was sind so eure Painpoints auf dem Markt? Wollt ihr gewisses Business über uns machen? Vielleicht machen die bereits Amazon Vendor Business, wollen aber noch auf Kaufland, Otto etc. hinaus, dann sagen wir, alles kann, nichts muss, wir sind der Partner, dann bilden wir das ab. Wir können auch Amazon, wir haben auch kein Problem, wenn eine Marke Vendor macht und uns mehr, wir nennen es immer so intern, ein bisschen Backup-Modell nutzt. Das heißt, wenn Amazon irgendwann mal die Ware nicht mehr bestellen sollte oder einfach leer läuft, dann sind wir da und können die Ware in deren Namen anbieten, um da einfach Sales Ranks etc. abzusichern. Und dann quatscht der Produktmanager in Abständen, die er und die Marke wählen, besprechen, welche Artikel da wirklich Sinn machen, wie wir gucken natürlich, dass wir preislich irgendwie in die Buybox kommen, weil ohne Buybox macht's oftmals keinen Sinn. Und dann schlägt uns unser System auch einfach anhand von Klickzahlen, Verkaufszahlen so eine Menge vor, die Sinn machen würde einzukaufen. Dann wird das meistens so gemacht, werden weitere Punkte besprochen, wo kann das Zeug am besten angeboten werden. Also natürlich, wir sind der Verkäufer, wir haben die Ware gekauft. Niemand kann uns Preis vorschreiben oder wo wir es verkaufen dürfen. Aber wir pflegen da einfach ein gutes Verhältnis und sagen dann einfach, wir können das für euch übernehmen, wir bieten das für euch da an, wir nehmen euch gewisse Probleme weg. Wir machen den Content hübsch, wenn das gewünscht ist. Wir machen Advertising für euch. Wir übernehmen den Auslandsversand, wenn es sein muss, dass vielleicht der Hersteller sogar in Deutschland das selber machen kann, aber in anderen Ländern nicht. Wie ich bereits gesagt habe, das ist alles, alles kann, nichts muss. Das geht von wir kaufen Ware und verkaufen bis hin zum vollen Umfang.
Und ihr bekommt dann eine feste Provision quasi oder anders, ihr kauft die Ware zu einem definierten Preis und ihr entscheidet dann über den Verkaufspreis und damit ja auch über eure Marge oder entscheidet die Marke mit?
Wir entscheiden über den Verkaufspreis natürlich. Also wir sind der Verkäufer, wir kaufen die Ware ein und am Ende des Tages geht es darum, dass wir eben einfach einen guten Einkaufspreis finden, der für alle zufriedenstellend ist. Da gibt es natürlich typische Nachverhandlungen. Da müsstest du das nächste Mal einen Produktmanager von mir einladen. Ich glaube, da könnte es ein bisschen besser beschreiben, wie ich jetzt hier. Ich kriege das immer bloß so ein bisschen am Rande mit. Ich bin da meistens bloß bei den Diskussionen dabei, wenn es darum geht, wie machen wir Marketing, wie machen wir Content und das ein bisschen. Aber prinzipiell am Ende des Tages ist natürlich das Ziel, dass wir möglichst viel Marge machen, so dass es Sinn macht. Aber das ist natürlich auch nicht immer garantiert. Also es ist nicht so, dass wir sagen, für 50 Artikel, die wir verkauft haben, kriegen wir jetzt 50 mal 1,50 Euro am Ende des Tages, sondern das fluktuiert einfach. Ich meine, wir haben natürlich auch Repricer-Strategien, die unseren Preis draußen am Markt unterschiedlich darstellen können. Und je nach Konkurrenzsituation kann es sein, dass an dem einen Tag mehr bei rumkommt wie an dem anderen Tag.
Verstanden. Bei 160.000 Artikeln war es, glaube ich, die ihr aktuell verkauft. da kommt ja ein eigenes Lager sicherlich irgendwann an die Grenzen. Erzähl mal so ein bisschen, nutzt ihr sehr viel FBA, nutzt ihr Prime by Merchant, wie geht ihr um mit den Nicht-Amazon-Kanälen, also wie managt ihr Logistik als ja, am Ende kleineres mittelständisches Unternehmen für so eine hohe und dann ja auch komplexe Anzahl an Produkten?
Also wir sehen uns durchaus auch als Logistiker. Das, glaube ich, ist auch eine unserer ganz großen Stärken, die wir können. Deswegen können wir auch da alles. Also wir machen FBA, wir können Prime by Merchant. Wir waren einer der allerersten Seller in einem Pilotprojekt, der Prime by Merchant wirklich selbstständig konnte. Wir verschicken an alle Standorte innerhalb von Europa praktisch aus dem eigenen Lager, haben aber bemerkt, dass vor allem das Ausland einfach besser bedienbar ist über FBA, weil es einfach nochmal ein bisschen schneller ist und Vorteile hat im Gegensatz zum Eigenversand. Den deutschen Markt bilden wir fast ausschließlich aus dem eigenen Lager ab. Da kriegen wir praktisch einen Next-Day-Versand nach ganz Deutschland garantiert mittlerweile hin mit unseren Versandpartnern. Auch hier datengetriebene Entscheidungen. Wo macht FBA Sinn? Es gibt durchaus gewisse Bereiche, wo FBA kostengünstiger sein können, Versandkosten wie unsere eigenen Verträge. Da macht es natürlich Sinn, das ins FBA zu schicken. Genauso macht es Sinn, wenn das Lager mal wieder an die Kapazitäten kommt, zu sagen, gewisse Artikel auslagern zu Amazon ist durchaus eine Option. Das sind alles Entscheidungen, die hier tagtäglich getroffen werden, aber ich denke, wir sind wirklich gut, was wir machen in unserer Logistik. Und wenn ich unsere Amazon-Metriken angucke mit pünktlicher Versendung, pünktlicher Zustellung, dann ist da alles absolut im grünen Bereich. Und von daher müssen wir uns da auch vor keinem verstecken. Nicht mal vor Amazon und FBA.
Ja, jetzt hast du schon so ein bisschen gesagt, in Deutschland und außerhalb von Deutschland. Welche Märkte bedient ihr denn für alle oder einige eurer Marken?
Wir nutzen aktuell Amazon praktisch in allen europäischen Ländern, wo es angeboten wird. Also das volle Programm, Frankreich, Italien, Spanien, Holland, Belgien, Polen, irgendwas habe ich sicher vergessen. Die können wir alle abbilden, wie bereits gesagt, aus dem eigenen Lagerversand oder eben über FBA. Und darüber hinaus gibt es eben noch die anderen Plattformen und prinzipiell läuft das dann alles aus unserem Lager.
Und wir haben in diesem Podcast ja in den letzten Jahren häufig über das Thema USA auch gesprochen. Aus meiner Erfahrung, jetzt auch bei einer Agentur, die ja nun zur Hälfte in Europa und zur Hälfte in den USA sitzt, ein Thema, das für viele Marken total interessant ist, weil eben sehr, sehr großer, sehr potenter Markt. Auf der anderen Seite einer, den sich Marken selber häufig eigentlich nicht zutrauen, weil dann haben sie keine Gesellschaft in den USA, haben da überhaupt keine Präsenz, vielleicht eine Markenbekanntheit, vielleicht nicht. Das sind ja eigentlich gerade so Märkte, die danach schreien, sich zu überlegen, muss ich das wirklich selber machen oder gebe ich es eben einem Partner wie euch, der es schon kann und weiß, wie es geht und der es für mich einfach macht. Welche Rolle spielt die USA?
Vor ein paar Jahren hatten wir praktisch schon mal alles in der Schublade. Also es war eigentlich fast durchdiskutiert. Wir hatten ein paar Marken, die wirklich ein extremes Interesse dran hatten und war eigentlich alles vorbereitet. Dann kamen so ein paar politische Richtungswechsel auch in den USA, die unsere Entscheidung dann nochmal ein bisschen verzögerten. Dann haben wir nochmal ein bisschen das Potenzial analysiert und sind dann irgendwie zu der Erkenntnis gekommen, ja, wir könnten es machen, aber haben uns dann ultimativ am Ende des Tages dagegen entschieden. Wie gesagt, die Unterlagen liegen auf meinem Schreibtisch. Wenn wir morgen entscheiden, wenn ein großer Partner von uns kommt und sagt, macht mal USA, dann könnten wir das definitiv machen. Aber wir gehen intern auch immer gerne von so einem Low-Hanging-Fruit-Prinzip aus. Und Deutschland ist noch lange nicht abgegrast für uns. Also weder auf Amazon noch den anderen Plattformen. Das europäische Ausland ist noch lange nicht bei 100%, wo es sein könnte. Und von daher sind das die Punkte, wo wir uns aktuell ein bisschen mehr drauf fokussieren, wie diesem wirklich sehr, sehr hochhängenden Apfel nachzulaufen, der USA heißt. Es ist ein super spannender Markt, es wäre super spannend, aber aktuell passt es nicht so ganz in unsere Ausrichtung. Aber wie gesagt, sollte jetzt morgen jemand kommen, der das unbedingt machen will, dann ist das auch eine Sache, wo wir sagen, das würden wir zusammenarbeitlich angehen wollen. Aber aus eigenen Schritten, glaube ich, ist es akut nicht.
Okay, verstanden. In eurem Geschäftsmodell, wenn ich da so drüber nachdenke, dann verstehe ich, warum das für Marken attraktiv ist, das erstmal komplett rauszugeben und intern sehr wenig Ressourcen dafür aufbauen zu müssen, wenig Komplexität zu haben und so weiter. Mein Gedanke wäre, je wichtiger dieser Kanal wird für eine Marke, desto mehr hat sie potenziell auch ein strategisches Interesse daran, den Kanal selber zu besitzen und da selber die Hoheit zu haben und nicht in Abhängigkeit von einem Reseller zu sein. Seht ihr das als so ein potenzielles Risiko für euer Geschäftsmodell?
Risiko würde ich es jetzt nicht nennen. Also das gibt's immer wieder. Das sehen wir, dass sich gewisse Marken von uns auch, ich nenne es jetzt mal, selbstständig machen wollen und das wirklich alles selber machen wollen. Wir sehen aber auch, wie die strugglen und wenn Invest die erstmal tätigen müssen, um das alles aufzubauen. Ich meine, Know-how, ja, kann man aufbauen. Logistik kann man aufbauen. Es ist mit extrem viel Aufwand verbunden. Wir sehen viele, die es versucht haben, dann auch wieder aufgegeben haben und wieder zurück waren bei uns. Wir sagen auch immer, man kann es zeitgleich fahren. Wir haben kein Problem damit, wenn ein Hersteller selber versuchen will, uns dann als Backup weiterhin nutzt, wenn da mal irgendwas gibt. Ich meine, wir haben immer so eine Kurve bei uns, wo wir den Hersteller immer vorstellen, wenn ihr das selber macht, ihr fangt bei Amazon an, alles ist top, ihr habt die ersten Verkäufe, ihr seid überglücklich und dann irgendwann kommt so der erste Dämpfer. Es kommt die erste Accountsperrung, es kommt der erste gesperrte Artikel, es kommt die alljährliche VAT-Überprüfung, wo dann keine Auszahlungen folgen und. Es gibt so viel unzählige Probleme, die einen dann irgendwie betreffen plötzlich, wo wir halt sagen, wenn ihr wollt, probiert es selber. Es gibt auch genug Fälle, die es alleine geschafft haben. Aber es gibt auch genug, die dann am Ende des Tages doch die Entscheidung treffen, vielleicht will ich das doch gar nicht alles selber machen. Vielleicht bleibe ich dabei, das zu tun, was ich gut kann, Artikel herstellen und den B2B-Versand an uns zu übernehmen. Wir sind dafür alles offen. Wir haben auch schon gewisse Marken dabei unterstützt, den Weg selber zu gehen und. Da sind wir vollkommen offen, weil für uns, wir haben so viele Marken und so viele Hersteller. Wenn dann einer mal wegfallen sollte, finden wir was Neues, was die Lücke wieder schließt. Ich glaube, unsere Zahlen der letzten Jahre zeigen, dass wir da immer auch einen guten Wechsel drin haben und einen guten Wachstum haben. Von daher ist das jetzt für uns meist kein Weltuntergang.
Wenn du schon über eure Zahlen sprichst, wie groß kann denn so ein Reseller-Geschäft werden?
Also wir sind nicht unbedingt ein umsatzgetriebenes Unternehmen, aber wir reden jetzt hier schon von so 60 bis 80 Millionen im Jahr.
GMV. Ja. Okay. Das ist auf jeden Fall relevant. Mit wie vielen Leuten macht ihr das?
Also wir sind immer so zwischen 60 bis 80 Leute. Also wenn man unser Büro und unser Lagermitarbeiter zusammenzählt, das kann so in Hochzeiten wie Weihnachten, kann es schon mal auch über 100 Leute sein, wenn wir im Lager dann einfach nochmal aufstocken müssen, um die wirklich nochmal enorm gesteigerten Paketzahlen pro Tag ein bisschen aufzustocken. Aber so in der Richtung ungefähr.
Ihr seid damit sicherlich vielleicht nicht der allergrößte, aber schon einer der sehr großen Seller aus Deutschland heraus. Und wenn man so Nummern vergeben würde, seit wann es die Accounts gibt, als es irgendwann mal anfing, da hättet ihr sicherlich eine der ganz frühen, ganz, ganz kleinen Nummern, weil ihr einfach so lange dabei seid. Ich vermute mal, dass sich das auch in einer schon jetzt sehr, sehr langjährigen, sehr, sehr tiefen Beziehung auch mit dem Team bei Amazon widerspiegelt. Gibt's da engere Austausche?
Ja, absolut. Also der Termin heute passt auch sehr gut, weil ich gestern erst einen Termin hatte mit unserem Marketplace Manager vom Strategic Services. SAS, ich weiß gar nicht mehr.
Ja. Bei mir im Digital Kopf Account heißt, Services.
Genau, bei mir heißt es immer noch 360-Grad-Programm. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwann mal komplett lerne. Wo wir wieder längere Zeit gequatscht haben, wo wir auch wieder Zugang bekommen haben zu zwei neuen Pilotprojekten, die sehr, sehr spannend klingen. Ich glaube nicht, dass ich ins Detail gehen darf. Ich habe zwar keinen NDA oder so unterschrieben, aber ich weiß nicht, wie spruchreif das alles ist. Aber da sind wir eigentlich immer mit vorne dabei. Also sowohl über unseren Marketplace Consultant, der uns dann Experten für viele Bereiche, ob es FBA, ob es Advertising, ob es irgendwas ganz Abstruses ist, immer mal wieder zuschustert, wo wir dann entweder Telefontermine haben, wo wir nach München, nach Berlin oder ich selber durfte auch schon nach Luxemburg fahren, wo wir dann einfach Dinge wirklich vor Ort besprechen, neue Programme, alte Programme mal wieder in Erinnerung rufen, irgendwelche Pilotprogramme, wie ich schon gesagt habe, Prime bei Merchant waren wir einer der allerersten, die in der Testphase jahrelang dabei waren, bevor das für alle zugänglich war. Genauso geben wir liebend gerne Rückmeldung an Amazon. Also da gibt es viele Seller-Foren, wo ich glaube ich immer eingeladen werde mittlerweile, wo wir dann Feedback geben sollen zu Heavy and Bulky hier oder Pani-U da. Einfach wo immer mal wieder unsere Meinung eingeholt wird, wie das alles läuft. Und ich habe da auch das Gefühl, dass das in den letzten Jahren wirklich auch was bringt. Also dass man wirklich auch Änderungen sieht, wo man sich mehr und mehr, ich werde sicher nicht der Einzige sein, der wo so gewisse Meinungen abgibt, aber wenn man dann irgendeine Umsetzung sieht, wo man denkt, ach genau das habe ich Ihnen vor 2 Jahren da in Berlin bei dem und dem Meeting gesagt, das dann umgesetzt wurde, das freut einen dann auch ein bisschen und macht das Leben natürlich auch ein bisschen leichter meistens.
Nenn mal ein paar Beispiele.
Wir haben so ein paar, ich glaube, da kommen wir später noch dazu. Account Health ist eines meiner großen Themen, was immer ein richtig, richtig schmerzvolles Thema war, was, glaube ich, jeder Seller nachvollziehen kann, wenn man sich mit einem normalen Verkäuferservice auseinandersetzen muss. Da gibt es mittlerweile als Teil des SAS auch extra Eskalationskanal, der Dinge schon sehr stark vereinfacht, wo es Möglichkeiten gibt, um gewisse Probleme ein bisschen leichter zu lösen. Zuletzt wurde ein neues Programm eingeführt, wo ich wirklich, glaube ich, 4-5 Mal mit diskutiert habe mit FBA-Ware, die eingesendet wird, wo die Mengen einfach nicht übereinstimmen, dass es da einen Prozess gibt, wie man das besser lösen kann und. Also da gibt es wirklich einige Beispiele, was in den letzten Jahren doch verbessert wurde, was immer noch nicht optimal ist, aber was zumindest verbessert wurde.
Du hast es gerade gesagt, das Thema Account Health hast du schon mehrfach angesprochen. Dass es für Marken, die auch irgendwann selber versuchen wollen, das Marketplace-Game selber zu spielen, häufig so ist, dass sie dann irgendwann mal in eine Accountsperrung reinlaufen. Du hast auch schon im Vorgespräch erzählt, dass das so ein bisschen dein Steckenpferd ist. Das klingt ein bisschen masochistisch, weil für viele ist Account Health immer so ein Schmerzensthema. Aber bei dir ist es eher die Stärke und die Leidenschaft. Was sind denn so deine Top-Learnings und wie guckst du auf das Thema Account Health, um genauso Sachen wie eine Accountsperrung zu vermeiden?
Also das mit der Leidenschaft würde ich jetzt nicht unterschreiben. Also es ist auch bei mir immer noch sehr, sehr viel Schmerz. Aber es ist einfach eines der wichtigsten Themen, glaube ich, was jeder Seller am Schirm haben sollte. Ich meine, was gibt's Schlimmeres wie gesperrte Artikel oder Worst Case gesperrte Accounts? Jeder, der das mal mitgemacht hat, ich Gott sei Dank nicht in meiner Zeit, finde jetzt hier kein Holz zum Draufklopfen, aber es ist wirklich ein Punkt, den wirklich jeder Seller täglich beachten sollte. Und bei uns beginnt es einfach morgens, dass ich oder meine Kollegin, die mich hier im Plattformmanagement unterstützt, wirklich jeden Tag eine Übersicht erstellen für uns intern. Wie ist die Situation in jedem Land, auf jeder Plattform? Ist in Amazon Frankreich aktuell die Versandquote schlecht? Wie sehen die Bewertungen aus? Da wirklich einfach jeden Tag einen Überblick zu haben, den auch jeder im Unternehmen einsehen kann, um dann einfach auch die Probleme anzugehen. Ob es dann einfache Produktsperrungen sind, was ist das Problem damit, wie kann man das lösen, ist es wirklich was wir lösen können, ist es ein Problem, das Amazon mit dem Artikel hat, wie können wir Amazon mitteilen, dass die falsch liegen, das ist eine der schwierigsten Dinge auf der Welt, aber mittlerweile haben wir da auch Wege und Möglichkeiten, wie ich vorher schon angesprochen habe. Aber am Ende des Tages ist das für mich das Allerwichtigste. Und ich habe es ganz am Anfang auch mal angesprochen, ich bin der größte Mahner bei unserem Unternehmen, ohne zu viel blockieren zu wollen, natürlich, das ist auch schlecht, nur Artikel live zu schalten, bei denen wir sicher sind, dass auch alles funktioniert. Es bringt nichts für irgendeinen Artikel, die Account Health zu riskieren. Es bringt nichts dafür, irgendeine FBA-Einsendung zu machen, wo man sich bezüglich der Maße des Artikels oder der Hazmat-Situation nicht hundertprozentig sicher ist, weil eine FBA-Einlieferungssperre ist auch was Schlimmes. Und das ist so mehr was ich tagtäglich hier im Unternehmen auch ein bisschen verbreiten muss, dass jeder da auf alles Rücksicht nimmt. Und natürlich geht auch manchmal was schief. Ich meine, bei 160.000 SKUs, da kommt jeden Tag ein bisschen was rein. Und wie man da dann eben mit dem Problem umgeht, dass man die notwendigen Unterlagen entweder bereitstellen kann. Manchmal muss man auch wirklich einsehen, dass der Artikel eventuell nicht verkaufbar ist. Oftmals ist Amazon auch einfach falsch. Wenn wir jetzt über Wii oder sonst irgendwas Themen reden wollen, wo einfach die Kategorisierung falsch ist, da dann die entsprechenden Kanäle benutzen, um Amazon darauf hinzuweisen, hey, könnt ihr das mal überprüfen und. Und das ist sowas, was ich einfach nur jeden, der entweder bei Amazon verkauft oder auch bloß überlegt, bei Amazon zu verkaufen, darauf zu achten. Es gibt oftmals diese Get-Rich-Quick-Schemes für YouTube-Videos oder auch gewisse Plattformen selber, die man sagen, fang mal an, das und das zu machen, über die rechtlichen Sachen kannst du dich dann später kümmern. Das sind wir nicht dabei. Für das sind wir mittlerweile auch zu groß, um da irgendwelche Risiken einzugehen und da irgendwas aufs Spiel zu setzen.
Wenn man sich mal so den E-Commerce-Markt insgesamt gerade anguckt, dann sehen wir ja eine Inflation der Marktplätze. Also jeder große, wirklich große Shop wird irgendwie zum Marktplatz und alle hoffen, da noch mal ein bisschen was abgreifen zu können. Wie guckt ihr da drauf? Es gibt ja unterschiedliche Ansätze. Es gibt diejenigen, die sagen, wir pushen einfach unsere Produkte auf alle Marktplätze, gucken, was reinkommt. Wenn nichts reinkommt, kostet es nichts und wenn was reinkommt, ist gut. Und es gibt die andere Philosophie zu sagen, nee, das hilft jetzt auch nicht. Wir konzentrieren uns auf wenige relevante Marktplätze und bespielen die dann aber auch wirklich hochprofessionell und pushen da nicht nur irgendwie automatisiert irgendwelche Datenfeeds rein. Wenn ihr darüber guckt, wie sich euer Geschäft weiterentwickelt, wie geht ihr damit um, mit dieser Inflation der Marktplätze?
Wir wären eher der zweite Punkt. Also wir versuchen eher die Marktplätze, die wir haben, wirklich gut zu bespielen und vollständig zu bespielen. Klar, ich glaube, wenn ich in meine Inbox gucke, ich habe von 46 verschiedenen Marktplätzen Anfragen, ob wir denn dort verkaufen wollen würden. Aber am Ende des Tages muss es Sinn machen. Ich meine, am Ende des Tages, wie verteilt sich der Markt? Großteil der Suchen beginnen bei Amazon. Der Rest beginnt bei Google. Ein großer wachsender Teil ist natürlich Social Media und wahrscheinlich auch KI-Suchen demnächst. Und wenn man dann sich Google anguckt, ein Angebot bei, ich will jetzt keinem Marktplatz zu nahe treten, aber ein Obi-Marktplatz kauft sich am Ende den Traffic auch bloß bei Google. Der konkurriert dann wieder mit unserem Otto-Angebot, weil Otto sich den Traffic bei Google kauft. Okay, die haben noch ein bisschen eigenen Traffic auch. Und das konkurriert wiederum mit unserem eigenen Online-Shop, wo wir die Angebote ja auch online bringen wollen, wo wir am Ende des Tages Google bezahlen müssen. Von daher ist die Frage, macht es wirklich Sinn, Artikel dem Kunden über 46 Kanäle anzubieten, wo am Ende des Tages das gleiche Produkt ist. Da, wo es Sinn macht, in Verticals, Plattformen reinzugehen, stehen wir dem auch offen gegenüber. Wenn ein Hersteller kommt und sagt, ich muss jetzt unbedingt bei XY gelistet sein, weil mein Produktportfolio da perfekt hinpasst, dann muss man sich das immer angucken. Macht es Sinn? Macht es für weitere Marken bei uns Sinn? Wie sind die Anforderungen der Plattform? Ich habe es ja schon erwähnt, wir programmieren alles selbst. Von daher diese Aussage, kostet ja nichts, stimmt meiner Meinung nach nicht so ganz. Es ist immer ein gewisser Overhead dabei. Am Ende des Tages muss jemand von uns die Plattform auch überwachen, dass da wieder alle Metriken stimmen, dass da alles passt und. Und alles, was dazu kommt, ist schon mehr Aufwand. Von daher, um es nochmal zusammenfassen, wir sind lieber da gut, was wir schon kennen und versperren uns aber auch nicht vor neuen Kanälen, soweit die Sinn machen.
Macht für euch mit eurem Geschäftsmodell und die Marken, für die ihr arbeitet, Social Commerce, also jetzt insbesondere mal TikTok-Shop Sinn, oder sagt ihr, das ist dann doch zu weit weg von der Art und Weise, wie ihr Marktplätze betreibt?
Meiner Meinung nach macht es definitiv Sinn. Wir sind in den Planungen beziehungsweise starten das schon langsam. Wir sind auch gerne so, wir müssen nicht immer als allererster auf jeden Zug aufspringen. Wir lassen da gerne auch mal andere ein bisschen die Vorarbeit machen und kümmern uns dann dran, wenn der Markt wirklich da ist. Das ist jetzt, glaube ich, so aktuell so ein bisschen eine Strategie. Wir reden da mit Marken drüber, wir reden mit Herstellern drüber. Oftmals sehen wir das auch doch ein bisschen mehr noch als Upper Funnel Marketing, wo unserer Meinung nach die Marken schon auch ein Eigeninteresse haben, das eventuell selber zu machen. Nicht, dass wir es nicht könnten, aber wir sehen es durchaus als Marke, kümmere dich gerne mal selber drum, dass diese Kanäle bespielt werden. Ansonsten ist natürlich das auch alles mit extremem Aufwand verbunden. Als reiner Reseller, also aus der eigenen Marge geht's definitiv nicht. Wo soll das noch da sein, da hübsche kleine Filmchen zu produzieren, selbst mit KI und alles, was mittlerweile möglich ist. Schwieriges Thema. Wir werden die nächsten Jahre definitiv nicht drum rumkommen. Also das wird meiner Meinung nach die Zukunft sein. Und wir bereiten da gerade alles vor, damit wir nicht unbedingt die Ersten sein müssen, aber auch definitiv nicht die Letzten sein wollen, die das machen.
Abschließend noch die Frage neben Marktplätzen. Es gibt bei euch den eigenen Online-Shop. Sehr, sag ich mal, Consumer-Electronic, Computer, Multimedia-lastig. Welche Rolle spielt der für euch? Und wie sehr kann man heute noch mit einem Shop, so mit dieser Ausrichtung, mit den großen Playern, die es ja nun gerade in diesen Branchen gibt, eigentlich noch mithalten?
Also wir haben ja mehrere Online-Shops. Also wir haben tatsächlich 4 eigene Online-Shops, die sehr vertikal aufgebaut sind. Wie du schon sagst, eines der Consumer Electronics Shop, der auch heißt wie wir, den gibt's schon ewig. Der wurde, also alle unsere Shops wurden im Verlauf von letztem Jahr und diesem Jahr ist wirklich nochmal neu gelauncht. Wir stecken da auf jeden Fall sehr viel Energie aktuell auch rein, weil für uns das schon auch ein Markt ist. Customer Lifetime Value, Kunden zu Fans machen, den Marken da auch wirklich zu sagen, guck mal, wir haben hier eine Markenwelt, das ist so dein D2C-Lightstore, auch den es bei uns gibt, mehr oder weniger. Die Kunden haben das Gefühl, wirklich bei dir im Shop zu kaufen, aber du musst dich trotzdem nicht mit den D2C-Problemen rumschlagen, die du hättest, wenn du es selber machen würdest und. Ist für uns schon noch durchaus relevant, vor allem auch, wie wir schon sagen, wenn wir gehen, wo geht der Markt hin? Geht's noch mehr zu Google? Muss man die Kunden da noch mehr abgreifen? Wird's noch mal Amazon-lastiger? Wir stecken da schon viel rein. Ist für uns auch einfach, um zu zeigen, was wir auch auf dem System können, weil wir bieten unseren Partnern und Marken natürlich auch D2C-Shops an. Da machen wir auch schon ein paar relativ erfolgreich, wo nicht immer ganz so ersichtlich ist, dass wir dahinter stecken. Und da ist natürlich unsere eigenen Shops auch ein bisschen Werbung, was das angeht, nach draußen. Aber das ist eine Sache, die wirklich sehr, sehr viel Aufwand auch bedeutet, aber uns auch durchaus Spaß macht. Ist so, wir sagen immer, bei der Plattform, wir spielen auf der Spielwiese von der Plattform und müssen uns an deren Spielregeln halten, die wir manchmal cool finden, manchmal nicht. Und im eigenen Online-Shop ist man doch ein bisschen freier. Natürlich rechtliche Vorgaben etc. wird alles eingehalten, aber gewisse andere Dinge kann man ein bisschen schöner gestalten, wie man es selber gerne hätte.
Wahnsinn, ja. Also tolle Erfolgsstory, mit so einem Reseller-Business da irgendwie hoch 8-stelligen Umsatz aufzubauen, mit sehr viel eigener Technologie. Da habe ich mich noch so gefragt, ich verstehe, wo es herkommt, aber ist mittlerweile dieses ganze Ökosystem nicht so erwachsen und so professionell, dass man immer mehr eigene Technologie eigentlich durch frei verfügbare Tools oder nicht frei verfügbar, aber auch bezahlt verfügbare Tools ersetzen würde? Oder glaubt ihr, das wird für euch weitergehen?
Ich glaube, das wird für uns weitergehen. Also ich glaube, dass unser großer Vorteil, den wir eben haben anderen gegenüber, das ist, dass wir die Daten kriegen, die wir wollen, nicht die ein Plenty Markets entscheidet, uns zur Verfügung zu stellen, dass wir eigene Repricer-Systeme laufen, die das tun, was wir wollen, die so schnell sind, wie wir wollen, dass wir Sachen so anpassen können, wie sie für uns passen und uns da nicht in irgendein Schema drücken lassen müssen, wie eben irgendein Tool das für richtig hält, das für die meisten passt. Da sind wir einfach sehr, sehr viel individueller, haben da viele Steuerungsmöglichkeiten, haben extrem viele Auswertungsmöglichkeiten, das alles so zu gestalten, wie wir das gerne hätten. Dann ist es natürlich auch so ein Schnelligkeitsfaktor. Bis gewisse Systeme, gewisse Neuerungen umgesetzt haben, geht's mal schneller, mal langsamer. Wir können das meistens schon selbst vorher vorbereiten. Und genauso wie es natürlich ein Nachteil sein kann, dass man sagt, eine neue Plattform jetzt anbinden, naja, sage ich Plenty halt und jetzt noch hier ausspielen und wir müssen es selber bauen. Dafür wissen wir halt auch, dass es richtig gemacht ist. Und ich glaube nicht, dass wir von dem weggehen würden. Wir gucken uns immer mal wieder ein paar Systeme auch an, was die besser können. Man muss natürlich immer im Blick haben, was andere so machen. Aber am Ende des Tages kommen wir eigentlich immer zu der Entscheidung, nee, wir wollen das unseren eigenen Weg gehen, was das angeht.
und es mal umzudrehen und das, was ihr da an sehr spezialisierter Software entwickelt habt, das auch zu lizenzieren an andere Unternehmen?
Da kann gerne mein Chef mal gefragt werden, ob er das plant oder nicht. Ich habe da jetzt keine Info zu. Aktuell, glaube ich, ist es für uns ein größerer Wettbewerbsvorteil, das selbstständig und alleine zu nutzen. Aber ich, ohne es jetzt genau zu wissen, was er sagen würde, ist vermutlich auch nicht komplett ausgeschlossen, wenn da mal der richtige Case anfragen würde.
Okay, dann werden wir das weiter beobachten. Timo, danke für die Insights in wirklich eine besondere, aber auch besonders erfolgreiche Marketplace-Unternehmergeschichte. Vielen Dank, dass du das so geteilt hast und schöne Grüße aus Hamburg nach Dresden.
Vielen Dank.
Mehr zu O-Kluge, mehr zu Timo und natürlich allen anderen Gästen aus diesem Podcast gibt's wie immer unter amazon.de/podcast. Gerne mal vorbeisurfen. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, alle 14 Tage gibt's neue Geschichten dieser Art. Abonniert uns überall, wo es Podcasts gibt. Lasst uns ein Like da, das hilft uns. Und dann hören wir uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.
Das war UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Weitere Informationen zum Podcast und unseren Gästen findet ihr auf www.amazon.de/podcast. Bis zum nächsten Mal.